Ich sehe es keineswegs als notwendig an, dass die Erstvermittlung immer in einem Klassenraumtraining stattfindet. Das, glaube ich, ist kein Muss.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning und Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Entwicklungen rund um Lernen und Kommunizieren in Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwendt. Unser Thema heute ist Lernen im Rahmen von S4HANA-Einführung, SAP S4HANA-Einführung. Und mein Gast, meine Gästin dazu heute, Anna Berger, Managerin und Expertin für S4HANA Learning hier bei Accenture. Hallo Anna.
Hallo Dirk.
Schön, dass du da bist, Anna, und deine ganze Expertise mitgebracht hast. S4-Einführung haben ja für die meisten Mitarbeitenden nur einen, ich sag mal, überschaubaren Glamour-Faktor, wenn ich das mal so formuliere. Trotzdem ist natürlich wichtig, dass sie die Mitarbeitenden das alles lernen, dass sie vorbereitet sind auf die veränderten Prozesse und auf die Systeme. Was sind denn da aus deiner Erfahrung, Anna, die größten Herausforderungen, die im Rahmen so eines Schulungskonzepts für S4-Einführung zu berücksichtigen sind?
Ja, schön umschrieben, dass SAP-Projekte für die meisten Kolleginnen unter uns nicht den größten Glamour-Faktor mit sich bringen. Das ist in der Tat richtig. Das, was wir sehr häufig hören, ist, dass SAP-Projekte so extrem komplex sind. Und ja, das stimmt. Und ich finde persönlich, dass das auch genau der Reiz daran ist, warum es so spannend ist, Learning-Programme für S4HANA-Systemimplementierungen aufzusetzen. Und ich glaube, das ist aber tatsächlich auch eine der größten Herausforderungen. Also wenn wir uns S4-Implementierungen angucken, dann betrifft es eine riesengroße Gruppe an Endanwendern. Denn meistens rollen wir S4 über die komplette Unternehmensbreite aus. Das bedeutet, wir bespielen sowohl Finance-Kollegen, die sehr affin sind, am Computer zu arbeiten, in SAP unterwegs zu sein, genauso aber auch zum Beispiel Transport-Planner, die in Lagerhäusern sitzen und die eigentlich wenig Berührungspunkte mit dem System haben und da nur ganz konkrete Klicks ausführen müssen. Das bedeutet, die Zielgruppe, die wir haben, ist einfach enorm breit. Und dazu kommt natürlich noch, dass wir unterschiedliche Vorerfahrungen haben. Wir haben Key-User, wir haben End-User. Wir haben meist viele verschiedene Länder, die wir bespielen, viele verschiedene Sprachen, die mit rein spielen. Und das macht eben diese Komplexität der S4-Implementierung aus einer Learning-Perspektive so besonders spannend, aber natürlich auch herausfordernd. Das wäre, glaube ich, so der erste große Punkt.
Okay, und weil du sagst, verschiedene Länder, dann sind das ja wahrscheinlich auch nicht nur die Sprachen, weil vermutlich sind ja in den unterschiedlichen Ländern die Prozesse zum Teil dann auch nochmal in Teilen zumindest unterschiedlich und was auch in den Trainings- und Learning-Materialien zu berücksichtigen ist, richtig?
Definitiv, genau. Normalerweise haben wir natürlich Prozesse, die global gleich sind. Wir haben aber auch immer Lokalisierungen, die es zu beachten gilt. Das bedeutet, mit jedem Land steigert sich natürlich auch die Komplexität, die bei uns als Trainingsteam zu berücksichtigen gilt.
Gut. Was sind weitere Herausforderungen? Du klangst so, als hättest du da noch einen ganzen Sack voll.
Ja, ich glaube, das zweite große Thema ist so ein bisschen, ich würde es, glaube ich, als Schnelligkeit dieser Art der Projekte bezeichnen. Ja, ein System wird entwickelt, danach muss es relativ nahtlos getestet werden. Bestimmte Zielgruppen müssen bereits für dieses Testing enabled werden. Das sind meist die sogenannten Key-User. Das bedeutet, das Zeitfenster, in dem wir als Learning-Team in der Lage sind, Trainingsmaterialien zu einem System zu erstellen, Trainingsmaßnahmen vorzubereiten und durchzuführen, ist meistens sehr, sehr klein. Nach dem Testen wiederum wollen wir dann natürlich gleich nahtlos weitermachen und die Endanwender enablen, aber eventuell gibt es natürlich noch Anpassungen im Trainingsmaterial, Lessons learned, die wir implementieren müssen und auch dort ist dann das Zeitfenster wieder sehr, sehr klein, weswegen es für uns natürlich von enormer Wichtigkeit ist, dass wir unsere Maßnahmen gut planen und mit dieser Schnelligkeit dann auch zurechtkommen. Das wäre der zweite große Punkt und ansonsten, glaube ich, gibt es noch viele, die jetzt aber, glaube ich, Teil eines jeden oder vieler Systemimplementierungsprojekte sind. Agile Arbeitsweise als Beispiel ist jetzt nicht S4-spezifisch, aber ist natürlich auf S4-Projekten auch immer ein Thema. Wie schaffen wir es uns, an Sprintstrukturen anzupassen und Trainingsmaterialien dahingehend zu entwickeln?
Sehr cool, sehr spannend. Wenn wir jetzt mal von diesen Herausforderungen einen Sprung machen, zu einem Punkt, den wahrscheinlich auch viele interessiert, welche Lernformate haben sich denn für diese Situation für diese Herausforderung besonders bewährt. Also all die Dinge, die du beschrieben hast, die Möglichkeit zu lokalisieren, zu übersetzen, schnell und flexibel anzupassen etc. Was passt denn da am besten für SV-Projekte?
Ich glaube, die Frage nach dem besten Lernformat, die kann man so gar nicht stellen. Es ist für mich eine Mischung aus verschiedenen Formaten, die sich bewährt haben. Also es ist immer ein Mix. Und da hat man natürlich je nach Herausforderungen des jeweiligen Kunden einen gewissen Spielraum. Aber ich glaube, es gibt so Elemente, die man überall abdecken sollte. Das geht natürlich los mit E-Learnings, Web-based Trainings zum Beispiel, zu grundlegenden Konzepten eines S4-Systems. Zum Beispiel, was ist eine Fiori-App und wie passe ich mir zum Beispiel das Fiori-Launchpad an meine eigenen Bedürfnisse an? Das ist etwas, das betrifft fast jene. Das bedeutet, dort auf dem E-Learning zu setzen, ist meistens mit Dankbarkeit versehen, weil ich es einfach zu jeglicher Zeit einsetzen kann, wann immer es für den Lerner passend ist und auch an viele Nutzer spielen kann. Aber natürlich dann auch das heiß umstrittene Thema Klassenraumtraining. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass zu einem guten Formatmix immer auch ein gewisser Anteil von zumindest virtuellem Face-to-Face-Austausch stattfinden muss. Ja. Das bedeutet, ein Trainer, der jemanden an die Hand nimmt, etwas erklärt, meist dann Informationen auf prozessualer Ebene, also wie verändert sich der Prozess, ohne in die Nitty-Gritty-Details zu verfallen. Aber das ist meistens natürlich im Klassenraum am besten geeignet. Dort kann der Lerner Fragen stellen und man kann auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Und das bedeutet jetzt auch für mich nicht, dass ich sage, okay, man braucht wie früher 3 Tage Klassenraumtraining am Stück, sondern natürlich auch aufgeteilt Klassenraumtraining zu prozessualen Themen, wie ich es eingangs schon gesagt habe, und dann ein weiteres für mich sehr wichtiges Element, zum Beispiel Systemsimulation oder Job Aids, die sich auf transaktionales Wissen konzentrieren, wo ich dann zum Beispiel genau erkennen kann, so klicke ich mich durchs System und so schaue ich mir meine Prozesse dann auch wirklich an. Und das dann in Ergänzung mit den Klassenraumerfahrungen, potenziell noch mit Q&A-Sessions im Nachgang, ist eigentlich immer ein sehr guter Mix, um dem Lerner vor Go-Live das an die Hand zu geben, was er braucht. Und danach wird es dann, glaube ich, ganz interessant, sich die Frage zu stellen, wie bringe ich diese Materialien, die wir erstellt haben, und auch andere noch in das Produktivsystem. Also dorthin, wo der Lerner dann auch wirklich tagtäglich seine Aktivitäten ausführt. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal natürlich, ich würde es als Königsdisziplin fast beschreiben, solche Elemente wie Guided Tours über Enable Now, dass ich wirklich Lernmaterialien direkt für das System erstelle, für das Live-System. Kann man sich so vorstellen wie ein kleines Pop-up, das dann hochkommt im System, wo ich dann weiterführende Informationen bekomme. Oder ein eleganter Ausweg ist auch, ich nehme einfach meine Systemsimulation von der Zeit der Vorbereitungsphase und integriere diese ins System, dass die dann sozusagen hochkommen, mit einem Klick an der richtigen Stelle eingefügt werden können und ich sie mir dann auch im Nachgang nochmal angucken kann.
Okay, cool. Da hätte ich 2 Nachfragen. Und das war einmal nochmal das Thema Klassenraumtraining. Ja, ich weiß, es ist beliebt. Wir merken das auch bei unseren Kunden. Ja, es ist immer wieder nachgefragt. Klassenraumtraining vielleicht auch einfach kulturell bedingt, weil es das ist, was man gewohnt ist, was jedem auch sofort einfällt. Auch wenn die Klassenraumtrainings jetzt zum Teil virtuell stattfinden. Trotzdem von mir mal die kritische Nachfrage. Muss die Erstvermittlung denn tatsächlich über so Klassenraumformate stattfinden? Also ich hätte ein bisschen das Gefühl, ich glaube, ich stimme dir vollkommen zu, es braucht diese Personal Touch Komponente, es braucht jemanden, der Ansprechperson ist, aber könnte man das nicht über eine Art allgemeinen Kick-Off auch machen? Dann entlässt man die Lernenden in einen Teil einer digitalen Lernstrecke, um vielleicht später wieder auch persönlich zusammenzukommen. Wie siehst du da die Verteilung der Erstvermittlung des transaktionalen Wissens so zwischen Klassenraumformaten und digitalen Formaten?
Ich sehe es keineswegs als notwendig an, dass die Erstvermittlung immer in einem Klassenraumtraining stattfindet. Okay. Das, glaube ich, ist kein Muss. Ich glaube, die Herausforderung ist nur, wenn man mit E-Learning-Elementen startet, dass die Lernenden abgeholt sind. Und dort ist es vor allem besonders wichtig, dass wir eben mit den Kolleginnen und Kollegen des Change- und Kommunikationsteams eng zusammenarbeiten, dass eben unsere Materialien auch frühzeitig platziert werden, vielfältig platziert werden, dass sie wirklich auch jeden Einzelnen treffen. Ansonsten ist die Gefahr natürlich, wenn man jetzt nur eine E-Mail rausschickt mit der Bitte, schaut euch doch mal folgendes E-Learning an, dass es natürlich nicht passiert. Und dann ist es schwer, diesen Rückstand im Nachhinein wieder aufzuholen in Form eines Klassenraumtrainings, weswegen es natürlich möglich ist, aber natürlich mit zusätzlichen Aktivitäten verbunden ist, die gut machbar sind und die wir auch schon gut eingesetzt haben, aber eben berücksichtigt werden müssen.
Okay, cool. Dann eine zweite Nachfrage. Du hattest vorhin schon erwähnt SAP Enable Now und du hast auch erwähnt die Funktion des Performance Supports, Digital Adoption Plattform, die damit dranhängt, aber auch ja weitere Funktionen. Wie ist denn insgesamt deine Erfahrung mit dem Einsatz von SAP Enable Now und seinen verschiedenen Funktionen im Rahmen von S4-Einführung?
Sehr positiv würde ich, glaube ich, in Summe als Fazit ziehen, denn Enable Now ist ja ein sehr vielfältiges Tool. Also für die, die Enable Now vielleicht nicht im Detail kennen, ist es tatsächlich auch schwer, Enable Now in nur einem Satz zu beschreiben, denn es ist sowohl ein Tool, mit dem man Trainingsmaterialien erstellen kann, sie aufbereiten, bearbeiten kann und dann auch am Ende des Tages, wie eingangs beschrieben, zur Verfügung stellen kann. Und ich glaube, das ist der Reiz darin, mit Enable Now zu arbeiten, denn man hat viele verschiedene Komponenten. Zum Beispiel, um es ein bisschen greifbarer zu machen, verwenden wir aktuell auf dem Projekt die Komponente des SAP Enable Now Producers. Damit erstellen wir unsere Trainingsmaterialien. Das bedeutet, ein funktionaler Kollege von uns zeichnet einen Prozess im System auf. Er spielt ihn dann an uns als Learning Team. Wir bearbeiten ihn, so dass aus diesem Raw Recording, wie wir es nennen, eine wirkliche Systemsimulation mit Erklärtexten, mit Zusatzinformationen, mit Verlinkungen zu anderen Quellen entsteht und spielen es dann wieder an den Kollegen zurück, der nochmal sein Feedback geben kann darauf. Mhm. Das bedeutet, wir können sehr kollaborativ Trainingsmaterialien erstellen und wir können aus dieser einheitlichen Quelldatei, die wir vom funktionalen Kollegen bekommen, dann auch verschiedene Outcomes erzeugen. Wir können zum Beispiel Systemsimulation im Demo-Mode erzeugen. Das bedeutet praktisch ein Video. Ich schaue mir an, wie das System mir die verschiedenen Schritte zeigt. Oder im Practice-Mode, ich klicke mich selbst durch dieses Video und führe die Schritte selbst auch durch. Oder ich kann es mir auch als Job-Aid, als schriftliche Zusammenfassung wiedergeben lassen. Und all das ist mit der Komponente SAP Enable Now Producer einherzugehen. Also das ist wirklich super, um Materialien zu erstellen. Dann habe ich ein Material, es ist erstellt, dann muss ich es natürlich irgendwie an den Mann und an die Frau bringen. Und da eignet sich Enable Now auch dafür. Es ist natürlich kein Learning Management System, aber ich kann meine Materialien auch einfach veröffentlichen und an den Lerner übergeben. Oder ich kann es, wie eingangs schon gesagt, auch direkt im Produktivsystem verankern und kann sicherstellen, dass der Lerner die Materialien immer dann sieht, wenn er sie auch wirklich braucht. Und das ist der zweite große Reiz von Enable Now aus meiner Perspektive. Und deswegen kann man einfach Enable Now wirklich aus meinem Blickwinkel sehr gut empfehlen, wenn man ganzheitliche Trainingsaktivitäten durchführen möchte, von der initialen Erstellung bis zum Deployment an den Lernenden selbst.
Das klingt ja sehr begeistert, finde ich cool. Ich, in meiner Wahrnehmung ist Enable Now tatsächlich so ein bisschen so als wie das Schweizer Taschenmesser an Tool-Möglichkeiten, die dort vorhanden sind. Und ich glaube, es passt wahrscheinlich auch ganz gut gerade für die jetzt hier besprochenen S4-Einführungen. Vermutlich, Anna, korrigiere mich, aber gibt's für einzelne Funktionen im Zweifel natürlich auch noch andere Tools, Plattformen, Anbieter, die einzelnen Elemente, die du eben beschrieben hast, auch abdenken könnten. Der Vorteil von Enable Now ist ja, glaube ich, diese Ganzheitlichkeit, diese Schweizer Taschenmesser-Eigenschaften, richtig?
Sehr schöner Vergleich und ich finde, es ist absolut treffend. Enable Now ist nicht immer das most user-friendly Tool, muss man auch gestehen, aber es kann unglaublich viel, wenn man sich in den Tiefen damit auseinandersetzt. Andere Tools können andere Dinge, vielleicht sogar vermeintlich besser, aber Enable Now bietet einfach diese gesamte Bandbreite und das ist der große Mehrwert, den das Tool bietet und warum es sich auch gerade für S4-Implementierungen so gut anbietet.
So, beim Taschenmesser ist das ja auch so. Du kaufst ja im Zweifel immer noch eine Säge. Ja, wird's nicht immer ersetzen in dem Fall. Aber mal genug dieser Bilder. Anna, inwieweit und in welchen Konstellationen können denn bei S4-Einführung auch deiner Erfahrung nach vorhandene SAP-Standard-Trainingsmaterialien Anwendung finden? Es ist immer wieder Thema, hey, da gibt es doch Standardmaterialien, die man 1:1 nutzen kann. Wie ist da deine Erfahrung und Einschätzung?
Eine tricky Frage, muss ich gestehen, und ich hätte darauf schwören können, dass dies auch heute gestellt wird, denn es ist wohl die meistgestellte Frage, wenn wir ein neues S4-Projekt planen. Ja, immer die Frage, was gibt's denn, was können wir wiederverwenden? Und es gibt unglaublich viel, was man wiederverwenden kann, aber man muss es immer von Fall zu Fall unterscheiden. Und zwar ist es so, dass SAP mit jedem neuen Release des S/4HANA-Systems auch Standardmaterialien zur Verfügung stellt. Das ist die sogenannte On-Demand-Library und die hat wirklich super tollen Content, toll aufbereitet zu den SAP-Standardprozessen. Dann gibt es aber ein paar Punkte, ein paar Abers, die man im Hinterkopf behalten soll. Einmal, natürlich setzt SAP auf die Fiori-Technologie. Das bedeutet, es werden nur Standardmaterialien für die Fiori-Oberfläche erstellt. Wir haben aber bei Kunden ganz, ganz häufig die Situation, dass sie sagen, okay, wir haben schon immer GUI verwendet und wir wollen das auch weiterhin tun. Habt ihr denn nicht Standardmaterial, das sich auf die altbekannte GUI-Oberfläche bezieht? Und da müssen wir dann leider passen, denn das haben wir einfach nicht. Das bedeutet, als erstes ist natürlich die Bereitschaft nötig, dass der Kunde dazu bereit ist, Materialien nur mit Fiori-Basis sozusagen zu verwenden. Und die zweite Fragestellung ist dann natürlich auch, wie nah ist das System, das der Kunde bekommt, am SAP-Standard? Je näher das System am SAP-Standard ist, desto besser kann man natürlich auch Standardmaterialien verwenden. Wenn wir aber sehr viele Customizations im System haben, ist es natürlich auch schwierig, denn dort gibt es dann einfach keine Trainingsmaterialien, die einfach wiederverwendet werden können. Und man muss dann doch auf die eigene Erstellung von Material übergehen. Und das ist natürlich etwas, was man sich wohl überlegen möchte am Anfang. Wie groß ist der Gap generell? Lohnt sich's überhaupt, diesen Check über die Standardunterlage zu unternehmen? Oder setzen wir gleich auf eigene Entwicklungen? Genau. Und als letzter Punkt, und der klingt vielleicht so ein bisschen nerdy, aber sollte man doch auch im Hinterkopf behalten, ist immer die Tatsache, Standardmaterial bedeutet Standard-Stammdaten im System. Ich bin vielleicht in einem Betrieb, ich verwende jeden Tag die gleiche Materialstammnummer, würde die natürlich auch gerne in meinem Beispiel sehen, in meiner Trainingsunterlage. Wenn ich aber dann eine SAP-Standardunterlage verwende, sehe ich dort weder meine gängige Materialnummer, noch sehe ich meinen eigenen Standard, sondern ich sehe einfach Standarddaten, die nicht auf mich und meine aktuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Es klingt so als Lappalie, aber für einen SAP-Nutzer, der wirklich jeden Tag im System ist, ist es schon wirklich auch nochmal eine zusätzliche gedankliche Leistung, dann das Wissen aus der Standardunterlage wirklich auch auf seinen individuellen Kontext zu übertragen und macht es dem Lerner natürlich auch einen Ticken schwieriger. Und das ist so in Summe, sind das so für mich die wichtigsten Punkte, die man im Hinterkopf behalten soll, wenn es darum geht, Standardmaterial ja oder nein. Deswegen, deine Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Ja, es gibt's, ganz, ganz viel sogar, aber ob man es verwenden kann, muss man dann von Fall zu Fall neu evaluieren.
Ja, und ich finde den letzten Punkt gar nicht so nerdy. Ja, es geht ja schon auch darum, den Lernenden einen Eindruck des Systems zu vermitteln. Und wenn das irgendwie ein bisschen anders aussieht als das, was sie nachher im Training anders aussieht, als was sie nachher in der Echtumgebung finden, ist das, glaube ich, schon ein relevanter Punkt. Aber da gilt es halt einfach wahrscheinlich immer abzuwägen, die Vorteilhaftigkeit des Standardmaterials und natürlich auch der Aufwand der Erstellung, den man sich spart in dem Fall versus eben oder im Vergleich zum Erstellungsaufwand, dafür dann aber ein tatsächlich auf die individuelle Unternehmenssituation passendes Learning-Produkt zu haben. Klar, und diese Abwägung treffen die einen wahrscheinlich in die eine und andere Unternehmen in die andere Richtung, nachvollziehbar. Ja.
Definitiv. Was es da vielleicht noch zu ergänzen gibt, ist, in welchen Bereichen sich Standard natürlich sehr stark lohnt, sind die ganzen generellen SAP S4-Konzepte. Ja, ich hatte eingangs das Beispiel genannt, was sind denn Fiori-Apps und wie navigiere ich in Fiori-Apps, wie customize ich mein Fiori-Launchpad? Das sind alles Themen, die haben wir natürlich bei jedem Kunden, die Themen. Und natürlich gibt es dort etliches, worauf wir aufbauen können. Und da lohnt sich es natürlich auch, da genauer hinzugucken und nicht from scratch wieder neue Unterlagen zu erstellen. Also das ist definitiv mit einem Ja zu beantworten in dem Bereich, dass hier das Nutzen von Standardmaterialien sinnig ist.
Okay. Gehen wir noch mal ein paar Flugmeter höher, Anna. In so einem S4-Transformationsprogramm, welche Mitspieler gibt es denn da überhaupt für Entwicklung und Rollout der Lernformate? Du hattest vorhin schon ein paar angedeutet, aber es gibt's ja verschiedenste Beteiligte.
Oh ja, da gibt's etliche. Ich glaube, das ist für mich auch nochmal der Reiz an SAP-Projekten, dass man mit so vielen verschiedenen Kollegen zusammenarbeitet, die aus den unterschiedlichsten Fachbereichen kommen. Und ich starte jetzt mal, aber wahrscheinlich nicht in chronologischer Reihenfolge, wie wir mit den Teams zusammenarbeiten. Aber als erstes schießt mir natürlich das Change und Comms-Team in den Sinn. Also wir können die tollsten Trainingsmaterialien erstellen, wenn aber niemand sich abgeholt fühlt in Bezug auf diese generelle Transformation, die das Unternehmen dann meistens durchführt, oder aber auch keine Informationen über unsere Trainingsaktivitäten hat, dann ist der Nutzen unseres Tuns auch sehr gering. Deswegen ist, glaube ich, die Zusammenarbeit mit Change und Comms für mich ganz, ganz oben. Also gesamtheitliches Enablement einfach von Anbeginn an. Das wäre für mich, glaube ich, die Nummer eins. Ansonsten vermutlich an zwei, aber mit einer sehr starken Abhängigkeit, das funktionale Team. Wir sind davon abhängig, dass wir Input bekommen für unsere Lernmaterialien, für unsere Trainingssessions und so weiter, denn wir sind ja selbst keine Fachexperten. Das bedeutet, wir sind auf die funktionalen Kollegen angewiesen, dass sie uns die Inhalte teilen, dass sie uns unterstützen bei einer Learning Need Analysis, dass wir überhaupt wissen, worauf wir Trainingsmaterialien erstellen müssen. Und natürlich, und das klingt, ist, glaube ich, sehr selbsterklärend, wir sind auch abhängig vom Development-Status. Das bedeutet, wir können erst dann Trainingsmaterialien erstellen, wenn das System auch wirklich fertig ist, dass wir zum Beispiel eine Systemsimulation aufzeichnen können.
Und die funktionalen Experten müssen wahrscheinlich auch nachher die Inhalte nochmal abnehmen.
Absolut, genau. Also die funktionalen Kollegen auf alle Fälle, das sind meist unsere Accenture-Kollegen, die das System auch mit designen und mit aufbauen, aber natürlich auch funktionale Kollegen auf Kundenseite, die dann natürlich nochmal helfen können, dass sie das, was wir tun, in den richtigen Business-Kontext setzen. Hier vielleicht nochmal ein Beispiel aus dem echten Leben, wie man so schön sagt, hinzufügen, aus dem Alltag eines Anwenders, vielleicht nochmal den Vergleich zu früheren Systemen ziehen. Das ist natürlich, wo unsere funktionalen Kollegen häufig an ihre Grenzen kommen und wir einfach auf die Inputs und auch auf das Feedback der Business-Kollegen angewiesen sind, um die Trainingsmaterialien so greifbar wie möglich für die Lernenden zu machen.
Gut.
Genau, das ist vielleicht noch kurz, um das abzuschließen, so die Komponente, wie erstellen wir Materialien, aber dann gibt's vielleicht auch noch ein paar andere, die es sich lohnt, an der Stelle zu erwähnen. Thema Authorizations, also die Frage, welche Nutzer bekommt welche Rechte im System, ist für uns ja auch fundamental wichtig, um die Frage beantworten zu können, welche Trainingsmaterialien braucht denn welche Nutzer, wen müssen wir zu welcher Session einladen. Deswegen haben wir da auch starke Abhängigkeiten und wir brauchen natürlich auch lokale Unterstützung, wenn wir das unser Trainingsprogramm ausrollen möchten, sage ich mal. Da gibt es dann je nach Team unterschiedliche Namen, je nach Projekt unterschiedliche Namen. Es gibt die Country Coordinator, es gibt das Rollout-Team, es gibt das Enablement-Team, je nachdem, wie das Team sich immer nennt. Aber wichtig ist hier, dass wir eben auch auf lokaler Ebene Support bekommen für unsere Trainingsaktivitäten. Genau. Und ich glaube, dann haben wir wahrscheinlich 90% des Projekts ohnehin abgedeckt. Also wir haben unglaublich viele Schnittstellen im Bereich Learning, die es, wie gesagt, sehr interessant machen, auf solchen Projekten zu arbeiten.
Ja, und in Summe sind das ja, so wie du beschreibst, dann ist das wahrscheinlich auch einfach immer ein Team-Effort in Kombination des Implementierungspartners auf der einen Seite und des Kunden, des Einführenden auf der anderen Seite. Und es braucht Beteiligte von beiden Parteien, wenn man das so sagen kann. Richtig? Also es ist nicht so, der Implementierungspartner ist da und wird das alles machen, sondern es braucht immer auch unmittelbare Einbeziehung der jeweiligen Kundenexperten, richtig?
Auf alle Fälle und in all den genannten Bereichen. Also sei es beim Input oder beim Review unserer Trainingsmaterialien, sei es bei der Frage, ob wir die richtigen Leute haben oder nicht, als Rezipienten unserer Aktivitäten oder auch natürlich beim Rollout. Da brauchen wir immer die Unterstützung und sitzen immer gemeinsam in einem Boot, um sicherzustellen, dass der oder die Lernenden am Ende auch wirklich das haben, was sie brauchen. Deswegen ja, absolut.
Ja. Gut, dann schauen wir noch so ein bisschen in die Zukunft. Würde mich interessieren, was du da für eine Sicht hast. Thema AI. Welchen Einfluss wird denn deiner Einschätzung nach das Thema AI auf das Thema Schulung für S4 und ähnliche ERP-Einführungen haben? Ist da was absehbar? Und wenn ja, wie würdest du das sehen?
Ist was absehbar? Ja. Wissen wir es schon genau? Nein, natürlich nicht, würde ich behaupten. Also ich glaube und hoffe, dass Gen AI einen riesengroßen Einfluss auf die Art und Weise hat, haben wird, wie wir Training, Corporate Learning auch betreiben werden. Wir merken jetzt gerade auch schon unglaublich viel Bewegung. Um so ein paar Beispiele zu nennen, ich glaube, das Greifbarste ist wahrscheinlich das Thema Übersetzungen, ja. Wohingegen man früher unglaublich viele Aufwände fast schon verbrannt hat, um zum Beispiel Systemsimulation von einer Sprache in die andere zu übersetzen, kann man das heute mit nur einem Klick. Ich wechsle oben rechts meine Sprache und schon sehe ich die gleichen Inhalte nicht mehr in Englisch, sondern auf Deutsch oder auch in einer ganz anderen Sprache. Also das ist wirklich das Greifbarste und auch das, wo wir aktuell enorm davon profitieren. Und das ist aktuell auch schon im Einsatz. Was auch schon im Einsatz ist, sind ganz viele verschiedene Tools, die uns dabei helfen, Trainingsmaterialien zu erstellen. Zum Beispiel, wenn wir Quizfragen entwickeln, ja, da kann man sehr stark auch auf GenAI zurückgreifen. Wir können es bei der Videoerstellung teilweise mitverwenden, wenn wir neue Grafiken oder Templates erstellen möchten. Gibt es natürlich auch diverse Tools, die uns da unterstützen können und das nutzen wir jetzt auch immer mehr. Wir haben aber natürlich auch noch Hoffnung, dass es noch weitergeht. Also es gibt jetzt auch erste Unternehmungen von SAP, die hatten im Ende letzten Jahres auch einen neuen KI-basierten Assistenten ins Leben gerufen. SAP Joules nennt sich das, ist noch ganz am Anfang. Aber wir haben natürlich Hoffnung, dass das auch das Arbeiten in S4 zukünftig erleichtern wird und dass wir da im Learning-Bereich auch drauf bauen können und auch für unsere Zwecke auch nochmal weiter einsetzen können. Aber wie gesagt, ich glaube und hoffe, dass das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist und dass da noch einiges in Zukunft um die Ecke kommen wird und bin schon ganz gespannt, was es sein wird und wie gut man es auch tatsächlich am Ende des Tages nutzen kann.
Aber das klingt ja verheißungsvoll. Ne? Gut, das war jetzt ein schöner Durchritt durch die verschiedensten Themen. Vielen, vielen Dank, Anna, für deine Erfahrung und für diese, ja, für diese dichten Antworten zu dem gesamten, ja doch sehr komplexen Themenbereich S4. Ja, vielen Dank, dass du da warst und ich glaube, es wird noch viele S4-Einführungsprojekte mit Trainingsherausforderungen geben. Von daher würde ich nicht ausschließen, dass wir uns vielleicht später zur Folgefragestellung nochmal in dieser Runde hier treffen. Vielen Dank, Anna.
Vielen Dank für die Einladung und mal gucken, was wir in einem Jahr davon berichten können. Es bleibt weiter spannend.
Genau, Dankeschön. Bis dann.